Ja, ich weiß nicht, von was oder über was ihr als Kinder geträumt habt. Ich wollte als Kind gerne Schätze finden, Schätze suchen. Ich habe auch einiges gefunden an Scherben und ähnlichen Dingen. Die richtigen Schätze waren nicht dabei, aber es hat als Kind Spaß gemacht, sich einfach mal auf den Weg zu machen, irgendwo ein Loch zu graben und zu gucken, was da rauskommt. Etwas mehr, in Anführungszeichen, Glück hatte ein deutscher Junge, 9 Jahre alt, ging mit seiner Familie spazieren, fast am Wegesrand im Wald, fand er einen 300 Jahre alten Silberschatz, Silbermünzen. Wenn er einmal das erste Bild einblendet von diesen Münzen, sozusagen, da sind es Goldmünzen, er hat Silbermünzen gefunden, die waren immerhin wert ungefähr 12.000 Euro. In Deutschland ist nur das Pech, man darf die Schätze nicht behalten, man muss die wieder abgeben, aber er hatte mal einen echten Schatz gefunden und das war doch was wert. Und interessant war, dass die Leute von dem Landschaftspflegeamt, die scheinbar die Schätze dann einsammeln und verwerten oder weitergeben, gesagt haben, sie haben nicht verstanden, dass der Schatz da 300 Jahre gelegen hat, fast offensichtlich, und alle dran vorbeigegangen sind an einem Waldweg. Nur der Junge, der eben ein bisschen rumgestochert hat, der hat es gefunden. Das finde ich ein ganz gutes Bild zu uns, das möchte ich auch gleich übertragen. Ich habe letzte Woche den Text aus 1. Mose 43 über den Text selber gesprochen, also über den ganzen Abschnitt, wo also die Brüder des Josef nach Ägypten kommen, zu Josef. Sie erwarten, dass sie schlecht behandelt werden und erleben etwas ganz anderes. Sie sind voller Befürchtungen. Und das Interessante an der Geschichte, ich weiß nicht, ob euch das letzte Woche aufgefallen ist, das habe ich dann einfach so gelesen und letzte Woche nicht beleuchtet, das picke ich heute sozusagen heraus, ist der Vers 23, den wir auch schon gehört haben. Ich habe das Wichtige unterstrichen. Ein Heide muss die Hebräer daran erinnern, dass es einen Gott gibt, der für sie sorgt. Da sagt also dieser heidnische Diener, er aber sprach, seid guten Mutes, fürchtet euch nicht, euer Gott und eures Vaters Gott hat euch einen Schatz gegeben in eure Säcke, euer Geld habe ich erhalten. Der Hintergrund war, dass die eben das Geld in ihren Säcken wieder gefunden hatten, weil Josef befohlen hat, das hineinzutun und er hat ihre Schulden bezahlt. Und sie hatten eben Angst gehabt und der Diener muss sie daran erinnern, sagt, seht doch mal euer Problem aus der Sicht Gottes, ihr seid reich beschenkt und wisst es nicht. Und das Interessante ist, der Diener macht das auf eine gute Art und Weise. Er sagt zu ihnen Shalom, den hebräischen Friedensgruß, und sagt, also euch, Gott schenkt euch Frieden. Er benutzt den Begriff Elohim, also den Namen Gottes oder den einen der Namen Gottes, der Hebräer, ihre Bezeichnung für Gott. Er kommt ihnen entgegen und macht ihnen Mut. Ich finde das ein gutes Bild für unser Leben. Manchmal geht es uns so wie vielen Menschen. Wir laufen so durch unser Leben und gehen manchmal an den Schätzen vorbei, die Gott in unseren Sack, in Anführungszeichen, getan hat, die Gott uns geschenkt hat und kriegen es nicht mit. Manchmal muss uns ein Heide daran erinnern, heute darf ich es machen, uns mal daran erinnern, wie reich beschenkt wir sind, was Gott uns gegeben hat. Wisst ihr, so die Problemfixierung hat sie blind gemacht und das ist bei uns auch oft so. Und dann tut es gut, mal einen anderen Blick zu werfen. Und das möchte ich heute tun. Ist jetzt mehr so eine allegorische Predigt zu diesem einen Vers herausgegriffen. Einfach mal überlegen, welche Schätze wir, an denen wir oft vorübergehen, aber wenn man die mal besonders betrachtet, erstaunt ist, was Gott uns damit alles beschenkt hat. Und das sollen so Schätze sein, die wirklich unbezahlbar sind, Dinge, die für uns Christen sehr wichtig sind. Den ersten Schatz habe ich mal überschrieben, wenn du einmal weitermachst, die rettende Gnade. In der Geschichte wird deutlich, die Schätze, die die Brüder bekommen, also das Geld in den Säcken, ist reine Gnade, es ist ein Geschenk des Josef, sie haben sich's nicht verdient, im Gegenteil, Josef hätte sie auch ganz anders behandeln können, er beschenkt sie reich und für uns Christen ist das auch so, dass wir von Gott etwas geschenkt bekommen haben, was wir nicht verdienen, nämlich die Gnade selber, wie Gott den Menschen begegnet. In Epheser, einen der bekanntesten Verse, wo es um Gnade geht, Epheser 2, 8 bis 9, wenn ihr einmal weiterklickt, da heißt es, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Die Gnade, die Rettung vor der Verlorenheit gibt es nur geschenkt. Ein Geschenk, das Gott den Menschen gibt, die an Jesus Christus glauben, an dem, die sich daran festhalten, was er am Kreuz für uns getan hat. Also die daran annehmen, dass es jemand gibt, der ein Problem lösen kann, das wir nicht lösen können, bei aller Anstrengung. Jemand hat zum Beispiel einmal mit einem Menschen gesprochen, der gesagt hat, also dass Gott mir alles schenkt, das ist mir zu einfach. Falls ich mal so in den Himmel kommen sollte, dann käme ich mir vor wie ein Habenichts, wie ein Bettler, der nur aus Mitleid im Himmel ist. Und hat er gesagt, das kann ich nicht annehmen, das mag jetzt stolz klingen, aber ich möchte mir den Himmel verdienen, dass ich den Eindruck habe, ich gehöre da auch hin. Ich sage mal so, das mag nicht nur stolz klingen, es ist Stolz. Weil die Bibel deutlich macht, bei all unserem Tun, bei aller Anstrengung, können wir Gottes Forderungen nicht genügen. Wir werden immer schuldig bleiben oder an etwas schuldig werden. Und Gott könnte über unser Leben nur sagen, schuldig, verloren, getrennt. Es ist für uns unwahrscheinlich schwierig. Ich finde, es ist einen der mutigsten Schritte, den Menschen gehen können, zu sagen, ich kann vor Gott nichts tun, außer zu gestehen, dass ich eigentlich verloren bin, ja, dass ich wirklich auf Gottes Mitleid, Gnade angewiesen bin. Das macht mich ganz abhängig von Gott. Und das fällt Menschen sehr schwer zu sagen, ich habe nichts, was ich bringen kann, das mich mit Gott versöhnt. Wisst ihr, aber manchmal oder oft führt Gott Menschen an den Punkt, wo sie so zerbrechen, dass sie gar nicht anderes können, als zu sagen, ich habe nichts mehr. Weil wir manchmal so festhalten und versuchen, uns doch irgendwie den Himmel zu verdienen, uns Mühe geben, uns anstrengen und oft auch in das Verhalten zurückfallen. Das Schöne ist auf jeden Fall, dass Gott Menschen ohne Verdienst rettet. Wisst ihr, nur so kann es sein, dass Menschen, die wir abgeschrieben haben oder die wir vielleicht selber gewesen sind, Gott kennenlernen können. Ich fand zum Beispiel schön, da hat einer Kindergottesdienst gemacht, der sitzt im Bus und neben ihm im Bus sitzt ein Kerl mit grünen Haaren, den er früher im Kindergottesdienst hat. Und er hatte gesagt, früher oder gedacht, er hat es ihm nie gesagt, aber gedacht, das ist so ein Kerl, aus dem wird nichts werden, die Familie, sein Verhalten, was mit ihm los ist. Und dann sagt er, und jetzt sitzt dieser Kerl neben mir im Bus und erzählt mir, dass er bei einer Jugendfreizeit war, dass er zum Glauben an Christus gekommen ist, dass er Jesus nachfolgen will, dass er jetzt Jungscha macht und auch seinen Schulabschluss nachmachen will. Und dann hat er gesagt, das kann nur Gott. Menschen so herausreißen aus einer Situation, wo wir sie abschreiben würden und selber abgeschrieben haben. Ich möchte heute Morgen einfach das nochmal sagen, wenn du mit Jesus lebst, sei dir des Schatzes bewusst, den Gott dir mit seiner Gnade schenkt. Das ist wirklich ein unbegreifliches Geschenk. Dass Gott über uns nicht sagt, abgeschrieben, Kapitel zu Ende, verloren, auf ewig getrennt, sondern dass er sagt, in Christus haben wir die Möglichkeit, eben mit Gott wieder in Verbindung zu kommen, aber eben nur in Christus. Also nimm das so mit, wenn du mit Jesus lebst, reich beschenkt. Für die, die vielleicht sagen, ich habe noch nicht so eine klare Entscheidung für Jesus getroffen, ich versuche vielleicht auch eher, mir das zu erarbeiten, lass das heute Morgen sagen, geh den mutigeren Schritt und sag, ich mache mich ganz abhängig von Christus. Ich vertraue ganz ihm, weil der andere Weg wird dich nicht retten. Allein in Christus liegt unsere Rettung. Das glauben Christen. Das macht demütig. Das brauchen wir manchmal, weil wir manchmal dann doch wieder, ich habe schon gesagt, in alte Verhaltensweisen zurückfallen. Ich möchte euch das mal mit einem Bild deutlich machen. Da sieht man es nur begrenzt. Da beschreibt einer, wo er auf dem Missionsfeld war und sieht, wo jemand Wachteln verkauft Und er hat diese Wachteln, damit die nicht weglaufen, an eine Schnur gebunden, ein kleines Schnürchen, und hat einen Nagel so in die Erde gesteckt, und die Wachteln können dann immer nur im Kreis laufen an diesem Nagel. Und dann kommt dieser Missionar vorbei und hat so Mitleid mit diesen Vögeln, dass er sagt, ich kaufe alle Wachteln. Und der Mann ist ganz irritiert und sagt, ja, wenn Sie wollen. Und dann sagt er, jetzt möchte ich, dass Sie alle Vögel freilassen. Und der die verkauft hat, denkt, eigentlich Quatsch, der hat sie ja teuer bezahlt, warum soll ich die freilassen? Aber jetzt gehören sie ihm. Er nimmt eine Schere und schneidet die Schnur durch. Und ratet mal, was passiert? Die bleiben da und laufen weiter im Kreis, obwohl sie nicht mehr gebunden sind. Der Mann, der sie gekauft hat, scheucht sie weg, macht Hu, die Vögel fliegen ein paar Meter weiter, setzen sich auf den Boden und laufen wieder im Kreis. Wisst ihr, genau solche Menschen sind wir oft, wenn es dann hart auf hart kommt, fallen wir in alte Verhaltensweisen zurück und versuchen uns dann doch wieder Gottes Wohlwollen zu erarbeiten. Und strengen uns eben noch mehr an und sagen, vielleicht muss ich, beten ist nicht falsch, ne? Sagen, aber ich muss vielleicht noch mehr beten, um Gottes Wohlwollen zu erringen. Oder noch mehr Bibel lesen. All das sind gute Sachen, nicht falsch verstehen. Aber die Gesinnung manchmal steckt dahinter, dass wir uns Gott doch wohlgesonnen machen wollen und es nicht müssen und auch gar nicht können. Es ist ein Schatz, dass wir allein aus Gnade gerettet sind, eine wunderbare Befreiung. Und ich möchte dir Mut machen, nicht mehr in gewohnten Kreisen zu laufen, sondern heute Morgen hat Anna beim Gebetskreis gesagt, wen die Freiheit, die Wahrheit macht frei, wo Jesus sagt, die Wahrheit bin ich. Die Wahrheit macht frei. Und frei heißt, ich laufe nicht mehr im Kreis meiner Gewohnheiten, sondern ich darf fliegen mit Gott an meiner Seite, dahin, wo Gott mich haben will. Also, wenn wir uns verändern wollen, das sollen wir auch Christus ähnlicher werden, dann liegt die Stärke dazu, die Kraft nicht in uns, sondern in Christus, im Heiligen Geist, in Gott selber, und sie liegt nicht in mir. Und das befreit. Nicht ich kann mich letztlich verändern, ich kann richtige Schritte gehen, aber es ist Gott, der mich verändert. Es ist Gott, der mich prägt. Es ist Gott, der Sieg schenkt, der Heilung schenkt, und es liegt nicht an mir. Lasst uns an diesem Punkt einfach mal Stille halten und so vielleicht Gott an dem Punkt mal in der Stille jeder für sich danken, wenn er mit Jesus lebt, dass er aus Gnade eben gerettet ist. Wenn du vielleicht diese Beziehung zu Jesus nicht hast, dass du einfach darüber nachdenkst, ist das heute etwas für mich, weil Jesus Interesse daran hat, mehr als alles andere, dass wir mit ihm versöhnt werden. Lasst uns kurz einfach stille werden, bevor wir in der Predigt weitermachen. Ich werde dann dieses Gebet enden. Herr, wir danken dir für diesen wunderbaren Schatz, den wir haben durch die Gnade, die du uns schenkst. Herr, wir sind nicht mit Silber und Gold erkauft, sondern mit deinem kostbaren Blut, mit dem Blut deines Sohnes. Das ist grausam, aber es liegt daran, weil diese Trennung zwischen Mensch und Gott ja so hart ist, dass es nur diese Lösung gibt, dass du selber für uns die Strafe getragen hast, auf das wir leben können. Und deshalb wollen wir dir von Herzen danken und dich loben und preisen. Herr, hilf uns immer wieder zu erkennen, wie reich beschenkt wir sind in diesem Schatz, so wie die Brüder von Josef beschenkt wurden, unverdient, so beschenkst du uns in viel größerem Maße, unverdient, mit deiner Gnade, mit deinem Wohlwollen in Christus. Und dafür wollen wir dir von Herzen danken und dich loben und dich preisen. Amen. Ein zweiter Schatz, der für Christen mindestens genauso wichtig ist, was uns oft nicht bewusst ist, weil wir es so gewohnt sind, habe ich mal überschrieben, das Wort Gottes. Lest mal Psalm 119, der längste Psalm der Bibel, 176 Verse. Im Prinzip schreibt David in all 176 Versen immer das Gleiche. Es geht ihm darum, wie wichtig Gottes Ordnung, Gottes Gebote, Gottes Gesetze für sein Leben sind. dass es ihn prägt und weiterbringt. Da schreibt zum Beispiel David im Psalm 119, Vers 72, dein Gesetz ist mir wertvoller als tausende Gold- und Silberstücke. Also wertvoller als ein Schatz, weil es selber ein Schatz ist. Oder schreibt in Vers 162, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Also er schreibt, wie einer, der einen riesigen Schatz entdeckt. So freue ich mich über dein Wort. Und man könnte sogar sagen, stellt euch mal vor, der David liebt Gottes Gebote, Gesetz, obwohl er nur das Alte Testament kennt, bis zu dem Psalm. Wie hätte David wohl jubiliert, wenn er schon das Neue Testament gekannt hätte und Christus das so alles schon hätte überschauen können, was in Christus noch alles kommt, wer Christus ist. Er hatte ja nur eine Vorausahnung von dem, was wir wissen. Ich glaube, uns ist manchmal nicht bewusst, welchen Schatz wir in der Bibel haben, wie besonders das ist. Um das zu veranschaulichen, habe ich euch ein Video rausgesucht von Wycliffe, den Bibelübersetzern. Ich fand das sehr bewegend. Wir sehen jetzt Bilder, wo Menschen das erste Mal eine Bibel kaufen können in ihrer Sprache oder sie geschenkt bekommen in ihrer Sprache. Und schaut euch mal an, wie diese Menschen feiern, weil ihnen Gottes Wort zur Verfügung steht. Also ich musste, als ich es gesehen habe, beim ersten Mal auf jeden Fall weinen oder war sehr bewegt, wie Leute über Gottes Wort sich freuen können. Wir wollen das einfach mal anschauen. Oder auch nicht. Doch.
Translate the word of God for every tribe and tongue all around the world. Help to teach them how to
Ja, wann seid ihr das letzte Mal in der Bibel singend durch Münster gelaufen? Also, oder ich? Das müssen wir vielleicht auch nicht tun, weil wir nicht Afrikaner sind, aber diese Freude darüber, Gottes Wort zu haben, es als Schatz zu sehen, ich glaube, das ist uns verloren gegangen, weil wir, ich weiß nicht, 28, 30 verschiedene deutsche Bibelübersetzungen haben, jeder hat mehrere zu Hause. Wann haben wir das letzte Mal die Bibel wirklich als etwas Besonderes, als Schatz gesehen, als etwas, was uns prägt und verändert, vielleicht so ein bisschen der Freude von David? Und die Bibel wird unser Leben prägen. Wir schauen uns die nächste Bibelstelle an, 2. Timotheus 3, Vers 16. Wenn es klappt, ich glaube, ja doch, geht jetzt wieder. Da heißt es, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben, kann uns lehren, was wahr ist, uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht, erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Verheißungen sozusagen, die mit Gottes Wort verbunden sind. Gottes Wort wird Menschen prägen und verändern. Was für ein Schatz, den wir besitzen, den wir nützen können, mit dem wir umgehen können. Wisst ihr, wir verlassen uns oft auf unsere Eindrücke, auf das, was uns wichtig ist, auf unsere Überzeugungen. Das ist ja alles nett und schön, aber jemand hat mal ein Beispiel gebracht, wie sich es damit verhalten könnte, wenn du einmal weitermachst mit dem Bild der Sonnenuhr. Da hatte jemand das Bild gebraucht, eine Sonnenuhr zeigt, wenn man sie richtig aufbaut, die normale Zeit an. Er hat aber gesagt, wir können auch nachts eine Taschenlampe annehmen und anmachen und können dann an die Sonnenuhr sie so beleuchten, dass sie die Zeit anzeigt, die wir haben wollen. Und er hat gesagt, das ist manchmal mit unseren Überzeugungen, die zeigen uns oft nur das, was wir sehen wollen, weil wir sie so hinhalten, dass am Ende das rauskommt, was wir möchten. Wie oft sind die Dinge, die in unserem Leben schiefgelaufen sind, nicht deshalb schiefgelaufen, weil wir Überzeugungen oder Maßstäbe hatten, die eben Gott gar nicht so gut geheißen hat oder die, wo Gott sagt, pass auf, das ist ein falscher Weg, damit gehst du eben irre oder das wird dir schaden. Wie oft haben wir deshalb Schiffbruch erlitten, sind vor die Wand gelaufen, weil wir uns zum Beispiel auf die Meinung, die Mehrheitsmeinung verlassen hat, so nach dem Motto, das machen ja alle. Oder indem wir auf die Tradition verlassen haben, das haben wir schon immer so gemacht. Oder dass man sich auf seinen Verstand verlässt, das ist alles auch nicht schlecht, es ist gut, wenn Leute mitdenken, aber nach dem Motto, das klingt logisch, das kann gar nicht anderes sein. Oder dass manche Menschen sehr gefühlsgesteuert sind und sagen, das fühlt sich gut an. Ich bin gar nicht gegen diese Dinge, aber sie dürfen nicht das letzte Maß sein für Entscheidungen, die wir treffen. Denn all diese Dinge sind durch die Sünde pervertiert oder nicht mehr so, wie Gott sich gedacht hat. Wir brauchen einen Maßstab, der verbindlich ist, und das bist nicht du, das bin nicht ich, das ist nicht mein Gefühl, das ist nicht mein Verstand, sondern das ist Gottes Wort. Und Gottes Wort ist so ein Schatz, den wir haben. Psalm 119, in dem Psalm, von dem wir gesprochen haben, sagt David, ich habe den Vers euch schon mitgegeben, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Wege. Er sagt, wir haben so einen Maßstab, der uns Richtung gibt, Orientierung, Hinweis, Ziel. Jetzt kann man sagen, das gilt auch mir, ne? Ich predige nicht eigentlich nie für euch, immer uns, also mich auch. Wenn das so ist, wenn die Bibel so ein Schatz ist, warum sind unsere Bibeln dann oft so staubig? Jemand hat mal Ulrich Parzani provozierend gesagt, wir sind nicht dazu da, unsere Bibel zu pflegen, sondern die Bibel ist dazu da, uns zu pflegen. Ich finde, das fordert heraus, mich selber auch wieder zu prüfen, wie halte ich es mit dem Lesen von Gottes Wort? Sehe ich das so als Schatz? Ein Zitat möchte ich euch noch zeigen von Spurgeon, dem Prediger aus London. Der hat einmal diesen Satz gesagt, ich öffne gerne die Bibel und bete, Herr, lass die Worte von dem Blatt in meine Seele hinüberspringen, mache du sie selber lebendig, belebend, mächtig und frisch in meinem Herzen. Vielleicht könnt ihr das ja heute so mitnehmen als Gebet. Herr, mach du mir dein Wort wieder lebendig. Lass mich erkennen, dass es ein Schatz ist. Rechts seht ihr ein Bild von der Bibel von Christa von Fieban, die Gründerin des Diakonissenmutterhauses Eidlingen. Man kann das vielleicht nicht ganz so gut erkennen, aber ihre Bibel kann man kaum noch lesen, weil alles irgendwie angestrichen ist, markiert, Pfeile. das finde ich immer ganz toll, wenn man liest, sieht, Leute arbeiten auch mit ihrer Bibel, sie leben in der Bibel. Schaut mal in Jans Bibel, wenn Jan hier ist, da ist auch alles gelb und markiert, ganz viel reingeschrieben, so klein, dass ich manchmal denke, wie kann Jan das noch lesen? Ich könnte es nicht mehr lesen. Und da möchte ich uns einfach Mut machen, diesen Schatz neu zu erkennen. Der dritte und letzte Gedanke, der uns ermutigen soll, was wir manchmal als selbstverständlich nehmen, der Schatz, der Geist Gottes, den wir Menschen bekommen haben. Paulus schreibt im Epheserbrief in Kapitel 1, ihr habt an Christus geglaubt, er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Da wird also gesagt, wenn jemand gläubig wird, wenn er an Christus glaubt, bekommt er den Heiligen Geist als Siegel, als Unterpfand, als Zeichen, dass Gott alles andere in seinem Leben wahrmachen wird, ihn ans Ziel bringen wird. Was für ein Geschenk, dass wir Gottes Geist bekommen haben. Für uns ist das gar nicht ungewöhnlich, aber stellt euch vor, Gott nimmt durch seinen Geist in dir und mir Wohnung. Der Heilige Geist ist es, der uns verspricht, dass er uns ans Ziel bringt. Er ist der, der uns überführt, der uns deutlich macht, wenn wir auf falschem Weg sind. Er führt und leitet, er erinnert uns an Worte der Bibel, er stattet uns aus mit Gaben, die wir brauchen. Er tritt vor Gott für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Er betet für Gott stellvertretend für uns. Man könnte noch ganz viel finden, was Gottes Geist für dich und für mich tut. Und dieser Geist wohnt in dir und mir, wenn wir an Christus glauben. Ich finde, das ist ein Schatz, den wir auch nicht genügend würdigen können. Sich das einfach nochmal so vergegenwärtigen. Mensch, Gott hat in mir Wohnung genommen, in mir kleine Menschen. In dem, was ich manchmal auch falsch mache und trotzdem hat Gott gesagt, weil du mit Christus lebst, nehme ich in dir Wohnung. Das bedeutet doch, selbst wenn wir uns alleine fühlen, sind wir nicht wirklich alleine, weil Gott durch seinen Geist in uns wohnt. Und wenn wir manchmal denken, dass unsere Kraft am Ende ist, dann ist Gott mit seinem Geist in uns noch lange nicht am Ende. Und dieser Geist verändert und prägt uns. Ich möchte das nochmal mit einem letzten Bild deutlich machen, wo ein Mädchen ihre Oma besucht, die gehen durch den Garten, die Oma pflegt ihre Rosen. Und das kleine Mädchen möchte so diese Rosen öffnen, damit sie aufblühen. Und als sie sie öffnet, stellt sie fest, als sie das macht, reißen Blätter ab oder kriegen Druckstellen, fallen ab von der Rose. Und sie sagt, Oma, ich verstehe das nicht. Wenn Gott die Blume öffnet, dann ist sie wunderschön. Wenn ich sie öffne, ist sie kaputt. Und dann sagt ihre Oma, ja, weißt du, da ist auch ein Unterschied. Wenn Gott die Blume öffnet, dann verändert er sie ganz behutsam von innen nach außen. Das ist das, was Gott durch den Heiligen Geist in unserem Leben macht. Er verändert uns von innen nach außen. Er reißt nicht die Blätter raus. Er drückt uns nicht über unsere Möglichkeiten, sondern er wirkt durch uns und an uns. Darum nehmt das einmal mit, was der Heilige Geist in uns kann. Auch Epheserbrief, Kapitel 19 und 20, Vers 19 und 20 in Kapitel 1. Da schreibt Paulus, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Und jetzt sagt er über diese Kraft, es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und in dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Stell dir das vor, mit dieser Kraft wirkt Gott in deinem und meinem Leben. Das macht doch Mut, dass es nicht an meiner Kraft hängen muss oder hängt, sondern dass es jemand gibt, der wirklich mit mir umgehen kann und auch ja, mich prägen kann und wird von innen nach außen. Ich möchte die Predigt abschließen. Also ihr habt gesehen, wir sind vielfältig. Wir könnten ganz viel weitere Schätze aufführen, das möchte ich aber nicht, sonst wird die Predigt noch viel länger. Aber diesen Schwerpunkt darauf legen, wie reich wir sind und es manchmal nicht merken. Auch im Epheserbrief schreibt Paulus darum, das wünsche ich euch und mir, mit Vers 18, da sagt Paulus, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung, ich sage jetzt auch mal, was für ein Schatz Gott euch gegeben hat. Also wenn du heute nach Hause gehst, wünsche ich dir, dass Jesus dir vielleicht die Augen dafür geöffnet hat. Oder du sagst, Herr, schenk mir neu diese Augen dafür, wie reich du mich beschenkt hast, trotz all dem, was nicht gut ist oder was schwierig ist, aber was du mir alles gegeben hast, welchen Schatz ich schon besitze. Und ich möchte dir Mut machen, am Ende der Predigt nicht mehr im Kreis zu laufen, wie diese Vögel, die freigemacht wurden, sondern loszufliegen mit unserem Herrn, da wo Gott dich haben will, aus der Freiheit zu leben, aus der Gnade zu leben und so unser Leben zu gestalten, damit wir es tun können zur Ehre Gottes. Amen. Ich bete nochmal. Herr, ich danke dir, dass wir reich beschenkte Menschen sind. Ich und ich denke, wir alle gehen da oft daran vorbei oder es ist uns nicht so bewusst. Aber ich danke dir, Herr, dass du uns deine Gnade geschenkt hast, dass wir in Christus gerettet sind, ohne etwas tun zu können oder zu müssen, dass du uns annimmst durch den Glauben an deinen Sohn, der für uns gestorben ist. Hab herzlichen Dank dafür. Herr, wir danken dir für dein Wort, dass du uns nicht orientierungslos hier in der Welt zurückgelassen hast, sondern dass wir dein Wort haben. Und wenn man das so sieht, wie diese Menschen in anderen Ländern sich freuen über die Bibel, ja, dann bin ich manchmal selber traurig, wie normal die Bibel für mich geworden ist. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du mir, dass du uns auch wieder Freude an diesem Schatz schenkst, den du uns gegeben hast, dass wir das vielleicht etwas mehr würdigen oder umsetzen können, diesen Reichtum, den wir haben, dass wir davon leben können. Herr, und ich danke dir, dass wir auf dem Weg des Glaubens nicht alleine unterwegs sind, sondern dass wir jetzt zu Ende auch nochmal gehört haben, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, dass du selber durch deinen Geist in uns Wohnung genommen hast. Herr, was für ein Gedanke, der lebendige Gott, ja, ist in mir, wohnt in mir, hat in mir Raum genommen. Ja, und ich danke dir, dass du ja, mich so annimmst, wie ich bin, aber mich nicht so bleiben lässt, sondern dass du mich prägen willst und wirst von innen nach außen, dass ich immer mehr in dein Bild umgestaltet werden kann. Gib, dass wir das ja, dir Raum geben, diesem Geist auch immer wieder Raum geben und dass wir uns ganz abhängig machen von dir. Ja, und öffne uns wirklich die Augen, dass wir diese Schätze der Gnade, die Hoffnung erkennen, die du uns gegeben hast. Wir wollen dich loben und dich preisen, dass du nicht nur wie Josef seine Brüder einlädst zum Essen und ihn vergibst, sondern dass wir in dir alles haben, was wir brauchen. Du bist unser Herr und dir gehört ja, unsere Anbetung und dir gehört die Ehre und wir wollen dich deshalb auch ehren und loben und dich preisen. Amen.